SRF 3.
Die kriminelle Energie eines Aargauer Autohändlers wegen gefälschten Leasingverträgen muss der Mann nun 6 Jahre hinter Gitter. Die provokative These eines Ökonomen, die Welt braucht nicht weniger, sondern mehr Migration. Die Alles-oder-nicht-Strategie der Theresa May nach der Niederlage im Parlament verfolge die britische Premierministerin ein Ziel, nicht nachgeben, ist ein Beobachter überzeugt. Am Mikrofon Daniel Hubacher. Einen Rolls-Royce leasen oder einen schnellen Ferrari, damit ein bisschen angeben und wenn man genug davon hat oder sich das Leasing nicht mehr leisten kann, einfach zurückgeben. Punkt. Das konnte man im Aargau. Ein Autohändler hat während 4 Jahren ein übles Geschäft mit verleasten Luxuskarossen betrieben. Heute ist der Autohändler in einem der größten Wirtschaftskriminalfällen des Kantons Aargau verurteilt worden. Er muss unter anderem wegen Betrugs, Veruntreuung und Urkundenfälschung 6 Jahre ins Gefängnis. Alex Moser, Sie haben diesen Prozess verfolgt. Was genau hat denn dieser Autohändler für einen Deal mit den Luxuskarossen gedreht?
Ja, der Mann bot einfach unglaublich gute Konditionen an. Zum Leasing gab es einen sogenannten VIP-Zusatz. Die Kunden konnten ihre Porsches und Ferraris jederzeit zurückgeben. Das Problem, der Garagist musste weiterhin Leasingraten an die Bank zurückzahlen und die Autos am Schluss von ihr auch zurückkaufen. Und das konnte auf die Dauer nicht gut gehen. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete dieses Geschäftsmodell auch als Geldvernichtungsmaschine. Und so begannen dann halt eben die Betrügereien. Kaufte Autos ohne das Wissen der Bank, er fälschte Fahrzeugausweise und beschönigte seine Bilanz, um weiterhin Kredite zu erhalten.
Nun muss der Mann also 6 Jahre ins Gefängnis. Wie begründet denn das Urteil, das Gericht, das Urteil?
Es sieht im Angeklagten klar einen Betrüger, einen, der sich über die Jahre das Vertrauen der Banker erschlich, um so sein ruinöses Geschäftsmodell zu betreiben. Im Gerichtsprozess in den vergangenen Wochen wollte der Angeklagte eigentlich ein ganz anderes Bild von sich zeigen. Er bezeichnete sich immer wieder als Autoverkäufer aus einfachen Verhältnissen mit geringer Schulbildung. Die Banker hätten von allem gewusst und ihn zu diesem Geschäftsmodell getrieben. Diese Darstellung kauft ihm das Gericht jedoch nicht ab. Dafür sind zu viele schriftliche Beweise vorhanden. 350 Bundesordner mit Akten hat das Gericht nämlich gesichtet, bevor es ein Urteil gefällt hat. Insgesamt sei übrigens ein Schaden von 36 Millionen Franken entstanden.
Aber offenbar gibt es ja da auch involvierte Banken oder eine involvierte Bank, die eine nicht ganz gute Rolle gespielt hat in diesem Spiel.
Ja, war die geschädigte Leasingbank zu gutgläubig? Diese Frage darf man schon auch stellen, wie oft bei Wirtschaftsprozessen. Denn wenn die ganze Schweizer Autoverkäuferbranche neidisch auf diesen einen Aargauer Händler schaut und sich fragt, wie der das macht, da könnte man sich als kreditgebende Bank ja durchaus auch ein paar Fragen stellen. Aber das Gericht sagt auch hier, der Mann habe sich eben das Vertrauen der Banker erschlichen und sie dann übers Ohr gehauen. 12 Millionen Franken soll der mittellose Mann nun an sie zurückzahlen.
Besten Dank, das waren Informationen von Regionalkorrespondent Alex Moser. Nun zu den Nachrichten. Mitarbeitende der Post, die dem Gesamtarbeitsvertrag GAV unterstehen, sollen dieses Jahr mehr Lohn erhalten. Tobias Meyer.
Es geht um Lohnmaßnahmen von 1,4%. Von diesen sollen vor allem junge Mitarbeitende und Neueinsteiger bei guter Leistung profitieren. Das schreiben die Post und der Personalverband Transfer in einer Mitteilung. Nach der Umsetzung dieser Lohnmaßnahmen würden zusätzlich die Lohnklassen um 1% angehoben, heißt es weiter. Die Lohnmaßnahmen betreffen rund 26.000 Mitarbeitende. An den Verhandlungen habe auch die Gewerkschaft Syndicom teilgenommen. Der Personalverband Transfer sei zufrieden mit dem Ergebnis. Der Verwaltungsrat der Post und die Entscheidungsgremien der Sozialpartner müssen das Resultat noch gutheißen. Mehr als 700 Kilo Abfall. So viel produzierte 2017 im Schnitt jede Bewohnerin und jeder Bewohner der Schweiz. Damit lag die Schweiz in Europa auf Platz 3, wie das Europäische Statistikamt Eurostat berechnet hat. Nur die Menschen in Dänemark und Norwegen produzierten letztes Jahr mehr Müll pro Kopf. Der Durchschnitt an Siedlungsabfällen pro Kopf ist in der EU leicht gestiegen und lag bei 487 Kilo. Allerdings sind laut Eurostat die größten Abfallsünder auch die fleißigsten Wiederverwerter. So wurden in der Schweiz 2017 rund 217 Kilo Abfall pro Kopf recycelt. In den EU-Staaten sind es durchschnittlich 81 Kilo pro Kopf. Der stellvertretende Chef des Internationalen Währungsfonds IWF hat in Davos vor einem beschleunigten Abschwung der Weltwirtschaft gewarnt. David Lipton sagte am WEF, er befürchte, dass sich das Wachstum schneller als erwartet abschwächen werde. Er verwies dabei unter anderem auf die globalen Handelskonflikte. Zugleich seien die meisten Länder weniger gut gegen eine Konjunkturschwäche gewappnet als noch vor 10 Jahren, sagte Lipton weiter. Der IWF hatte am Montag die Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft gesenkt, unter anderem wegen dem Brexit und den von den USA angefachten Handelsstreitigkeiten. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.989 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.1342 gehandelt, der Dollar zu 99,85 Rappen. Das Wetter. Heute scheint gebietsweise länger die Sonne, in der Romandie fällt dagegen stellenweise Schnee. Morgen fällt im Norden gebietsweise wenig Schnee, in den Alpen und im Süden scheint länger die Sonne. Die Temperaturen erreichen im Norden um 0 Grad, im Süden 7 Grad.
Info 3 Mittag.
Die Welt brauche mehr Migration, nicht weniger. Es ist eine provokative These, die das rechte Spektrum in der Politik wohl mächtig vor den Kopf stößt. Der britische Ökonom und ehemalige Vizepräsident der Weltbank Ian Goldin vertritt sie und sorgt damit auch am Weltwirtschaftsforum in Davos für Gesprächsstoff. Er sagt, von der Migration profitierten am Schluss alle. Aus Davos Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Die Zukunft von Europa hänge von der Migration ab. Davon ist Oxford-Professor Ian Goldin überzeugt. Denn die Produktivität der europäischen Wirtschaft sei nur noch halb so groß wie vor 20 Jahren. Das habe mit der Überalterung der Gesellschaft zu tun.
Productivity is half in Europe of what it was before 2000. And it's partly because of an aging workforce. It's also because of the lack of dynamism. You know, we can't compete with Silicon Valley in many areas.
Es fehle aber auch an Dynamik. Europa könne schlicht nicht mithalten mit dem Tempo im Silicon Valley. Der ehemalige Weltbank-Vizepräsident spricht bewusst von Migranten und nicht von Flüchtlingen. Bei Flüchtlingen stehen humanitäre Überlegungen im Vordergrund, bei Migranten hingegen ökonomische. Migrantinnen und Migranten seien wichtig für westliche Volkswirtschaften. Der Vorwurf, viele würden nur unser Sozialsystem missbrauchen wollen, lasse sich durch keine Studie belegen.
What we see from all the evidence is that the view that migrants just come to abuse our systems, our social welfare systems and things are not based on fact.
Ian Goldin räumt allerdings ein, dass sich nicht alle Migrantinnen und Migranten gleich einfach in den Arbeitsmarkt integrieren lassen, je nachdem, ob sie beispielsweise die Sprache sprechen oder schon vertraut sind mit der Kultur vor Ort. Politisch stehen die Zeichen momentan auf Abschottung. Zahlreiche westliche Länder machen ihre Grenzen zu statt auf. Die ansässige Bevölkerung fühlt sich bedrängt. Einige auch zu Recht, denn es gibt tatsächlich auch Verlierer, wie Professor Goldin einräumt. So stehen die Löhne der untersten 10% der Arbeitstätigen, also der schlecht Ausgebildeten, tatsächlich unter Druck. Sie werden bedrängt von besser qualifizierten Migranten. Goldin schlägt als Lösung Mindestlöhne vor, verbindlich für In- und Ausländer. Und er empfiehlt den Staaten, nur diejenigen Migranten ins Land zu lassen, die die Volkswirtschaft tatsächlich braucht. Doch der allgemeine Unmut in der Bevölkerung Europas, Nordamerikas oder Australiens ist mit simplen Mindestlöhnen und einer gezielten Selektion von Zuwanderern kaum aus der Welt zu schaffen. Viele von denen, die schon zu lange vergeblich eine bezahlbare Wohnung, einen freien Krippenplatz oder einen Sitzplatz im überfüllten Zug suchen, werden den Ruf Goldin nach mehr Migration kritisch beäugen. Sie von den volkswirtschaftlichen Vorteilen zu überzeugen, bleibt eine Herkulesaufgabe für die Verfechter von Ian Goldins Migrationstheorie.
Info 3 Mittag.
Und jetzt Letzte Woche noch war die Aufregung riesig in Großbritannien. Theresa May erlebte mit ihrem Brexit-Deal eine historische Niederlage. Die hatten ihr die Parlamentarier im Unterhaus zugefügt. Dann lehnten die sich zurück und warteten auf den Plan B der Frau May. Doch der kommt nicht. Das sei doch keine Strategie, rufen ihre Kritiker, und auch die wenigen Befürworter von Mays Deal sind etwas irritiert. Doch nicht so der frühere britische Top-Diplomat Michael Lay. Er sagt, sie weiß schon, was sie tut. Aus Brüssel, Oliver Washington.
Theresa May habe die Brexit-Verhandlungen begonnen ohne klare Strategie, sagt Michael Lay. Doch nun scheint sie endlich eine solche zu haben.
The very least you can say that she seems to have her own strategy.
Der frühere britische Top-Diplomat Michael Lay hat Karriere auch in den EU-Institutionen gemacht. Er kennt also beide Seiten bestens. Lay erwähnt das Bild der beiden Autofahrer, die aufeinander zurasen, beide mit dem Ziel, nicht auszuweichen. Wer ausweicht, hat verloren.
One tactic to persuade the other driver that you yourself will never swerve.
Eine Taktik, den anderen davon zu überzeugen, dass man sicher nicht ausweiche, sei das eigene Steuerrad losreißen und aus dem Fenster werfen. Dann sei klar, dass man gar nicht mehr ausweichen könne, auch wenn man wollte. Und May verfolge eine solche Strategie, betont Lay.
And I think she's pursuing that kind of strategy.
Theresa May sagte bereits in der Vergangenheit verschiedentlich, dass das vorliegende Abkommen das einzig Mögliche sei. Als sie dann aber nach ihrer historischen Niederlage letzte Woche sagte, sie werde nun genau zuhören, dachten manche an einen wirklichen Plan B, den sie diesen Montag im britischen Parlament hätte präsentieren sollen. Seit Montag sei aber definitiv klar, dass sich May fürs Erste nicht bewege.
She showed that her strategy now is to take this process down to the wire.
Michael Lay sieht bei May zwei Ziele. Erstens soll, je näher der Austrittstermin rückt und je größer das Risiko eines No-Deal-Brexit wird, der Druck auf die Parlamentarier zunehmen, das Abkommen doch noch gut zu heißen. Und zweitens dürfte May auf späte Konzessionen der EU hoffen. Michael Lay sagt zwar, dass bei internationalen Verhandlungen Konzessionen immer erst ganz am Schluss gemacht würden, allerdings warnt er.
In the very short time now, until the 29th of March, I think there's no question of the 27 being able to reach an agreement on any kind of alternative arrangement, even if they wanted to.
Die EU sei in der knappen Zeit bis zum 29. März gar nicht mehr in der Lage, das Abkommen nochmals nachzuverhandeln, auch wenn sie wollte. Michael Lay persönlich wünscht sich ein völlig anderes Vorgehen. Eine Verschiebung des Austrittsdatums, damit mehr Zeit für richtige Nachverhandlungen und am Schluss eine zweite Volksabstimmung. Doch seien solche Szenarien angesichts der chaotischen Verhältnisse im britischen Parlament wohl gar nicht mehr möglich.
And under these circumstances, I don't think any of the options that I might prefer could be pursued for the time being.
So bleibt die Strategie von Theresa May am Schluss vielleicht tatsächlich die einzig mögliche.
Das war Info3 News und Hintergründe. Kompakt online gibt es Info3 jederzeit auf, zum Beispiel auf der SRF-App. Im Studio heute Pascal Schmitz und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.